Wir sind seine Braut, er ist der Bräutigam. Er ist der gute Hirte, wir sind seine Herde, seine Weide, seine Schafe. Alles Beziehungsebenen. Und dann habe ich das letzte Mal, als ich über dieses Thema gesprochen habe, über die wichtigste Beziehung gesprochen. Das, was Jesus selbst als erstes auf dem Herzen war, uns zum Vater zu führen, dass wir Kinder Gottes sind. Als erstes stehen wir in einer Vater-Kind-Beziehung. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und heute, letzte Woche hat Martin gepredigt und er hatte auch dieses Thema auf dem Herzen und hat ganz praktisch so darüber gesprochen, so um das so ein bisschen praktisch werden lassen, wie man so dahin kommt, Gottes Stimme zu hören. Und das passt natürlich in dieser Abfolge. Und ich mache heute weiter und rede darüber, wie Gott redet. Also, was finden wir in der Bibel? Wie offenbart er sich selbst da und zeigt, wie er redet? Und darüber möchte ich heute sprechen. Aber vorneweg nochmal so aus dem Johannes 10, Vers 3 und 4. Jesus sagt, dass die Schafe hören seine Stimme, die des Türhüters. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Da ist das griechische Wort oida, ein Bekanntsein. Die Schafe kennen ihn, sie kennen seine Stimme, da ist eine gewisse Vertrautheit. Und später sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und weiter, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und da steht dann im Griechischen nicht mehr oida, sondern ginosko. Und das ist eine tiefe Vertrautheit. Und Jesus vergleicht unsere Beziehung mit ihm, mit seiner Vaterbeziehung. Er benutzt die gleichen Worte. Die Meinen kennen mich und ich kenne die Meinen. Eine tiefe, enge, vertraute Beziehung. So wie Jesus den Vater kennt. Und aus dieser Beziehung heraus entsteht Kommunikation. Beziehung lebt von Kommunikation. Und miteinander gehen, aber miteinander reden, sich austauschen. Und das tat Gott schon im Garten Eden. Das, was ich vorhin gesagt habe, er war in dem Garten, um Gemeinschaft zu haben. Er schuf Adam und Eva und hauchte ihnen seinen Geist, seinen Ruach, steht im Hebräischen da, ein, um eine Beziehungsebene schaffen zu können, von Geist zu Geistwesen. Das war Gottes Absicht von Anfang an. Er lädt uns ein, ihn zu hören. Er lädt uns ein, seine Stimme zu hören, in Beziehung zu ihm zu leben. Ja, und wie geht das jetzt? Ne? Wie höre ich die Stimme Gottes? Als erstes ist da, was ganz wichtig ist, ich muss es überhaupt glauben. Ich muss es auch wollen. Und diese Predigten und auch das, was Martin letzte Woche sagt, die laden dazu ein. Also es ist eine Einladung. Manch einer hat überhaupt keine Erfahrung damit und hat so denkt vielleicht, ja, bei anderen, aber ich doch nicht. Nein, Gott meint jeden von uns. Wir alle, wenn wir in Christus wiedergeboren sind und an Jesus Christus glauben, als den Sohn Gottes, der gekommen ist, der gestorben ist, am Kreuz und wieder auferstanden ist, dann sind wir Kinder Gottes und wir leben in dieser Beziehung zum Vater und können ihn hören. Das steht uns allen zur Verfügung. Und viele, denke ich, ich hoffe alle, haben das auch schon in irgendeiner Art und Weise erlebt, in irgendeiner Art und Weise. Es gibt da, das sagte Martin letzte Woche auch, kein Patentrezept. So alleine redet Gott. Wir finden viele Dinge Arten und Weisen in der Bibel, wie Gott redet. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich denke, das ist was Persönliches. Du darfst entdecken, wie Gott zu dir redet. Und wenn du was empfängst von Gott und du bist nicht sicher, dann kommt der Glaube da rein. Annehmen. Könnte es sein, dass Gott das zu mir gesagt hat? Und wenn er gesprochen hat, dann wird das, was er gesagt hat, in Existenz kommen. Denn er redet nicht nur Schall und Rauch. Er redet, weil er uns was zu sagen hat, weil er uns weiterbringen will, weil er uns erziehen will, weil er uns prägen will, weil er uns lieben will, weil er will, dass wir ihn erkennen. Dass wir ihn erkennen. Dass dieses Nebulöse um Gott, den Vater, verschwindet. Dass Klarheit in dieses Bild kommt. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Und deswegen stellt er sich vor, offenbart sich und redet. Gott redet. Und dann gibt es so einladende Verse in der Bibel. Ich lese mal so ein paar aus Jesaja 55, Vers 3 zum Beispiel. Neigt euer Ohr und kommt her zu mir. Neigt euer Ohr. Ich will da mal reingucken, ob es sauber ist. Neigt euer Ohr, kommt her zu mir, hört, dann wird eure Seele leben. Ist das nicht eine Einladung? Empfangt das, was ich zu euch sagen will. Und das führt zu Leben, dann geht es euch gut. Dann wird es eurer Seele gut gehen, eurem ganzen Leben, wenn ihr mein Wort hören und annehmen könnt. Gott lädt ein, ihn zu hören. Oder im Psalm 86, das ist, glaube ich, von David ein Psalm. Ja, von David. Da steht, es ist jetzt, glaube ich, ich habe jetzt nicht die Genfer, warte mal, die Gute Nachricht Bibel. Hast du die da? Gute Nachricht? Ah, okay, dann lese ich es hier so vor, ich lese es aus der Luther. Da steht, Herr, neige dein Ohr und erhöre mich. In der Guten Nachricht Bibel und in moderneren Übersetzungen steht, und antworte mir. Die Bitte Davids ist, antworte mir doch, neige du dein Ohr, hör mich doch, wenn ich dir was sage, und antworte du mir. Ein Gespräch, ein Dialog. Ich möchte, dass du mir antwortest. Und dann geht es dann im Vers 7, und wenn du da jetzt die Hoffnung für alle hast, dann steht da auch erhören, aber in der guten Nachricht steht da wieder antworten. In der Not rufe ich dich an, denn du antwortest mir. Du erhörst mich. Für mich viel schöner jetzt, du antwortest mir. Da ist die Gewissheit, die Erwartung, ich rede mit Gott und meine Rede verschwindet nicht irgendwo im leeren Raum und wird nicht gehört, sondern Gott hört mich. Und David hat die Erwartung, Gott antwortet mir auch. Und wenn er mir antwortet, dann bin ich auch in der Lage, das zu verstehen und das zu hören und zu unterscheiden von anderen Stimmen. Gott redet mit mir. Das ist das, was dahinter steht, unausgesprochen. Du antwortest mir, mein Vater im Himmel, auch wenn ich dich nicht sehe. Auch wenn ich vielleicht deine Stimme nicht mit meinen physischen Ohren höre, aber in meinem Herzen, in meinem Geist kann ich deine Stimme hören. Du antwortest mir. Das ist die Erwartung von David. So, und wie läuft das jetzt ab? Vielleicht will ich erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge sagen, die uns da vielleicht auch abholen können, wo wir gerade stehen. Jeder hat ja so seine eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Stand. Darf ich unsicher sein? Oder ist das sofort alles klar? Ich glaube, das ist bei den wenigsten so. Und ich finde, wir sind da in guter Gesellschaft. Ich habe da so in 1. Samuel Kapitel 3, da ist die Geschichte von dem jungen Samuel. Ja, der Samuel war ja ein großer Prophet, ein Richter in Israel, von Gott eingesetzt, von Kindheit an für diesen Dienst quasi ausersehen. Und er wuchs beim hohen Priester Eli auf. Eli, genau, so heißt er. Und die Situation ist die, ich weiß nicht wie alt, ich schätze mal, der war zu der Zeit vielleicht 10, 12 Jahre alt oder so, so ein Junger, so wie Joshua, ne? Und die Situation ist die, er ist im Tempel, also da, wo das geistliche Leben ablief, da, wo geopfert wurde, da, wo Gott angebetet wurde, da, wo man die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten eigentlich wusste, ja, so ganz nah bei Gott, in der Nähe zu Gott, da hielt er sich auf, weil der Eli als Hohepriester da seine Wirkstätte hatte. Ganz klar. Und er war bei dem Eli und er war im Tempel und es war Nacht oder es war Abend und er legte sich hin, steht da. Und Samuel hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Also ganz nah, so bei diesem Bündniszeichen auch, ganz nah. Und plötzlich, und der Herr rief Samuel. Er antwortete, hier bin ich, und lief zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er hatte die Stimme Gottes gehört, konnte die aber nicht zuordnen und ging deswegen zu Eli. Und das lief insgesamt dreimal so, bis ihn Eli dann aufklärte und sagte, Oma, ich habe den Verdacht, das ist Gottes Stimme, da redet Gott zu dir. Und wenn er das nochmal sagt, dann sag einfach, Herr, hier bin ich höre. Aber nach dem zweiten Mal steht da im Vers 7, aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Er kannte den Herrn noch nicht. Und da steht im Hebräischen das Wort Yada. Und das ist das gleiche wie im Griechischen Ginosko. Das, was ich gerade von dieser vertrauten Beziehung sagte, die Jesus zu uns hat und haben will. Und hier steht das gleiche Wort im Hebräischen. Und es heißt einfach, Der Samuel war in dieser Gottesbeziehung noch nicht vertraut. Er war zwar ständig dabei im Tempel. Alles, was geistlich an Dingen geschah, so. Er schlief neben der Lade Gottes. Er suchte die Nähe zu Gott oder sollte da auch sein. Aber er war nicht mit ihm vertraut. Er kannte ihn noch nicht. Und die Stimme des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Er hatte es noch nicht gelernt, diese Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden. Hallo? Können wir uns so einreihen, oder? Also das ist auch nichts Schlimmes. So, das ist, denke ich, was ganz Normales, dass man erstmal, wenn man zu Gott kommt und in diese Beziehung hineintritt, lernen muss, eine Vertrautheit gewinnen muss, Glauben haben muss zu Gott, dass er redet. Und wenn er redet, muss man lernen, diese Stimme zu verstehen. Und ich finde das ganz toll, dass der Eli das nicht selbst, dass der Samuel das nicht selbst für sich herausfinden musste, sondern er hatte jemand an seiner Seite, der ihn darauf aufmerkt, du, das könnte doch Gott gewesen sein. Und das ist für mich so was Ermutigendes, wenn wir danach suchen, Gottes Stimme zu hören. Wir dürfen unsicher sein. Und ich finde das so schön. Gott lässt sich darauf ein. Er wendet sich nicht von Samuel einfach ab. Mein Junge, sitzt du auf deinen Ohren? Oder so? Nein, Gott hat offensichtlich Geduld und ein großes Verlangen danach. Er möchte das, dass Samuel ihn hört. Dass Samuel dass er in der Lage ist, seine Stimme, die Stimme Gottes, Gott auch zuzuordnen. Das zu unterscheiden. Er möchte das. Viermal spricht er ihn an. Beim vierten Mal ist es dann soweit, dass Samuel das schnallt. Und dann kriegt er eine nicht ganz einfache Botschaft, die letztendlich auch für Eli ist. Ein anderes Beispiel ist so, wenn es um Unsicherheiten geht, ist der Gideon. Wir kennen das ja alle, ne? Da komme ich gleich nochmal hin mit dem Vlies. Aber das fängt an im Richter 6, ab Vers 11. So, der Gideon ist dort beschrieben als ängstlicher Mann, der sich nicht selbst stark gefühlt hat. Und dann erscheint ihm der Engel des Herrn und begrüßt ihn ganz anders, du Held, du streitbarer Held, ja, du starker oder irgendwie sowas. Ja. Du streitbarer, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Er sagt ihm etwas, was Gideon von sich selber gar nicht, denke ich, so gesehen hat. Der ist ängstlich und unsicher. Und dann redet Gideon mit diesem Engel und sagt dann, nachdem er den Auftrag von dem Engel bekommen hat und der hat ihm gesagt, du wirst Israel von den Midianitern befreien, dann sagt er ihm, hab ich Gnade gefunden, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Gott, ich weiß nicht, ob du mit mir redest. Gibst du mir bitte ein Zeichen? Irgendwas, woran ich ganz sicher festmachen kann, dass du mit mir redest? Gideon war ein Richter, ein hohes Amt in Israel. Gideon hatte den Auftrag von Gott bekommen, Israel von den Feinden zu befreien. Das machte er dann später auch. Aber Gott führte ihn dahin, sodass er Sicherheit bekommen konnte, seine Stimme zu hören und das zu tun, was Gott von ihm wollte. Er forderte ein Zeichen. Und in dieser Geschichte hier bereitet er ein Opfer vor mit verschiedenen Bestandteilen. Da war also Fleisch, da war Mehl in einem Korb und da war eine Brühe. Und der Engel sagte, kipp die Brühe darüber. Und dann berührte der den Opferaltar, den Stein, und dann schlug aus dem Stein Feuer raus. Also sowas ganz Übernatürliches, und das war schon ein heftiges Zeichen. Und dann gewann Gideon Mut und tat das, was der Engel ihm auftrug. Und das führte bei ihm jetzt nicht zu der Sicherheit, die zuvor bei Samuel sofort zu sehen war, dass Samuel dann einfach eine gewisse Sicherheit hatte, so jetzt redet Gott zu mir, das ist mir jetzt klar. Sondern im Folgenden lesen wir dann, dass Gideon immer noch unsicher ist. Und als dann die Midianiter und andere Völker sich da und andere Stämme sich zusammenrotten, um gegen Israel anzugehen, da kommt der Geist des Herrn über Gideon und da fragt Gideon, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du versprochen hast, so will ich geschorene Wolle auf die Tenne legen. Das ist das mit dem Vlies, was so bekannt ist. Er hat also Schafwolle genommen und gesagt, also wenn dann morgen früh die Wolle alleine nass ist und rundherum ist alles trocken, dann ist das für mich das Zeichen, dass du gesprochen hast. Und das kommt so. Und dann ist er immer noch unsicher und sagt, ja, das ist zwar übernatürlich, aber ich will doch nochmal, also wenn es dann morgen andersrum ist, alles drumherum ist nass und alleine die Wolle ist trocken, dann will ich ja das Zeichen annehmen. Und Gott lässt sich drauf ein. Ist das nicht gute Botschaft? Wir dürfen Gott herausfordern. Nein, was da drüber steht, ist nicht herausfordern. Was da drüber steht, Gott möchte verstanden werden. Gott möchte, dass wir seine Stimme hören. Wir dürfen unsicher sein. Wir dürfen andere fragen, könnte das sein, dass Gott zu mir geredet hat? Wir dürfen um Zeichen bitten. Ich hab das als junger Christ gemacht, ganz verrückte Sachen, würde ich heute nie mehr machen. Ich hatte mal eine Situation, da war ich mir nicht sicher, hat jetzt Gott wirklich zu mir geredet? Und damals gab es, wir nannten Medizindöschen als Geistliche. Das war so ein kleines Döschen, da waren Spruchkärtchen drin, eine ganze Packung voll. Und dann habe ich ein Kärtchen gezogen und da stand dann draus aus dem Hebräerbrief, wirf dein Vertrauen nicht weg, denn es wird noch eine große Belohnung haben. Und ich dachte, ja, alles super. Herr, danke für dieses Wort, aber damit ich sicher sein kann, packe ich das jetzt wieder in den Stapel, ich mische, packe alles rein und dann möchte ich, dass das gleiche Wort wiederkommt. Habe ich gemacht. Gott hat sich darauf eingelassen. Das gleiche Wort kam nochmal wieder. Ganz verrückt. Wirklich eigentlich nicht als Standardmethode so sagen. Aber ich habe das erlebt. Gott hat sich darauf eingelassen. Und das war dann für mich ein Zeichen. Ja? Und mittlerweile hat sich das sehr verändert. Und ich höre Gottes Stimme ganz anders. Da ist eine Sicherheit eingekehrt. Aber es ist nicht immer sicher. Manchmal sind da immer noch Fragezeichen und ich brauche eine Bestätigung. Ja? Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber Gott redet und die Botschaft ist, wir dürfen unsicher sein, wir dürfen darin wachsen. Gott möchte, dass wir ihn hören. Ja, so wie redet jetzt Gott? Als erstes sein Wort. Und sein Wort gibt es in unterschiedlicher, wie soll ich das sagen, Ausprägung. Einmal das geschriebene Wort. Das wird im Griechischen Logos genannt. Logos. Ja, das ist so das geschriebene Wort und davon wird unterschieden das Wort, das Gott konkret spricht. in einer Situation. Durchaus durch sein geschriebenes Wort, aber als Botschaft in eine konkrete Situation. Und dann heißt das im Griechischen das Rhema-Wort. So, und ich habe so ein paar Beispiele dafür, so um das vielleicht deutlich zu machen. Im Lukas 11, Vers 28 steht, Jesus sprach, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und da steht im Text Logos. Logos. Die das Wort Gottes, das allgemeine Wort, das, was offenbart ist, hören und bewahren. Und dann sagt er weiter im Johannes 17, das ist im hohepriesterlichen Gebet, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Und da steht wieder Logos. Oder im 1. Korinther 1, Vers 18, da schreibt der Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns eine Kraft Gottes. Und da steht wieder Logos. Jetzt vielleicht mal ein paar Beispiele für das Rhema-Wort. Also ich habe mir hier als Definition aufgeschrieben, Rhema, ein spezieller Ausspruch aus dem Wort durch den Geist in einer konkreten Situation. Ein spezieller Ausspruch aus dem Wort in einer konkreten Situation vom Geist gegeben. Vielleicht habt ihr das schon mal so gehört, wenn man dann plötzlich in der Bibel liest und dann ist dann ein Wort, das sticht heraus und fällt dir so in die Augen und du weißt, das ist jetzt eine Antwort Gottes auf meine Frage oder für meine Situation eine Wegweisung. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand so erlebt? Ja, wollt ihr mal die Hände heben? Habt ihr schon erlebt. Das ist also nicht unbekannt. Gut. So, und Beispiele dafür. Matthäus 4, Vers 4. Da ist der Jesus, da ist Jesus in der Wüste und der Feind versucht, ihn zu versuchen. Und dann sagt Jesus zum Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und da steht Rhema, eine konkrete, lebensbezogene Aussage Gottes. Wobei ich da also durchaus sagen würde, natürlich ist das da auch sicherlich drunter zu fassen, aber hier steht jetzt im Text Rhema. Oder im Lukas 3 steht, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da kam das Wort Gottes zu Johannes, dem Täufer. Gott sprach ihn an, ganz konkret. Oder Petrus sagt zu Jesus, das steht im Lukas 5, Vers 5, auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Das ist für die konkrete Situation ein Wort Gottes. So, das mal so als Beispiele. Vielleicht mal ein Zeugnis von unserer Elisa. Also ich habe sie gefragt, ob ich das sagen darf. Das ist etliche Jahre her, da war sie in Ausbildung und das war so in der Bachelor-Ausbildung bei der Bezirksregierung und das war so eine Ausbildung Totschlagprüfung. Jede Prüfung musste bestanden werden. Einmal durfte man versemmeln und versemmeln hieß 5. Und dann musste man in die Nachprüfung und sie hat sich auf eine Prüfung vorbereitet. Und hat ziemlich unter Strom gestanden und war gestresst und hatte auch ein bisschen Bammel. Und dann hat sie in der neuen Genfer Übersetzung gelesen, Gott ist treu, das in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. So, ist vom Text her, wenn du das im Text im 1. Korinther siehst, ein ganz anderer Zusammenhang. Da geht es um Sünde und um Versuchung, also nicht um irgendwelche Arbeiten, die man schreiben muss oder Klausuren. Aber das hat so zu ihr gesprochen, dass sie plötzlich entspannen konnte. Und am nächsten Tag hat sie dann sogar gesagt, ja, eigentlich müsste ich ja noch üben, aber ich habe ja dieses Wort. Ja, das ist so wunderbar, ne? Oder was ich selber auch schon einige Male erzählt habe, wir hatten das Haus gekauft, so manch einer weiß das ja von euch schon, aber die noch nicht so lange hier zu uns kommen, haben das noch nicht gehört. Wir hatten das Haus gekauft und wir haben eine Einliegerwohnung und die Einliegerwohnung war vermietet und die Mieter sagten, wir ziehen bald aus. So, und unter dieser Voraussetzung haben wir das Haus gekauft. Und dann wohnten die und wohnten die und wohnten die und es tat sich nichts. Und wir saßen mit zwei kleinen Kindern in der Hauptwohnung, hatten ein Schlafzimmer. Und dann habe ich plötzlich mal gesehen, in den Mietvertrag, den die mit der ehemaligen Eigentümerin abgeschlossen hatten, das war ein befristeter Mietvertrag. Ich konnte den nicht kündigen. Wenn die gewollt hätten, hätten die noch 10 Jahre in dieser Einliegerwohnung gesessen. Und dann habe ich solch eine Sorgen, weil von denen auch im Gespräch überhaupt nichts Konkretes kam. Und dann habe ich solch eine Sorge gehabt. Und das hat mich wirklich zermürbt. Und dann bin ich abends mal irgendwann in mein Bett gekrochen, sage ich mal. Und das ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich an der Bettkante gesessen und habe gesagt, Herr, ich muss jetzt ein Wort von dir haben. Ich muss jetzt was wissen. Das ist diese Situation, die macht mich fertig. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, so, weil ich eigentlich aus der Losung irgendwas in dem Psalm lesen wollte. Und ich schlage auf und da war der Psalm 37 und da mein erster Blick fiel auf den Vers: Und schaust du dich um nach ihrer Stätte, so sind sie nicht mehr da. Ja, ihr lacht, ne? Aber was war passiert? Dieses Wort, ganz aus dem Zusammenhang gerissen, ein Rhema-Wort. Gott hat zu mir gesprochen. Es traf mein Herz als Antwort auf meine Sorge. Mein Sohn, sorg dich nicht. Ich weiß, schaust du dich um nach ihrer Stätte, so sind sie nicht mehr da. Und so kam es dann auch. Nicht lange Zeit danach kam alles in Bewegung und dann waren sie weg. Preis dem Herrn. Ja, Gott redet. Gott redet auch nicht nur so, er hat mir wirklich in diesem Moment Frieden gegeben und Ruhe gegeben. Ich habe gemerkt, er ist da, er hat die Sache im Überblick. Gott ist da und er hat mir das gesagt, du, ich bin da, ich habe es im Überblick, dieses Haus ist aus meiner Hand für euch. Ja? So, das ist so wunderbar und das ist so glaubensstärkend, wenn du erlebst, du redest nicht nur irgendwo in den unsichtbaren Raum, sondern Gott, du schreist zu Gott, wie David das sagt, und er antwortet. Das ist lebendig, das ist Beziehung. Und da möchte Gott uns alle hinbringen. Nicht nur einzeln, uns alle. Er möchte an unserem Leben teilhaben. Er möchte, dass wir ihn erkennen. Halleluja.
Du kommst nicht, weil du sie zittest.
Ja, genau. Ne? Und man muss vertrauen und reden und sich zu ihm wenden. So, und jetzt vielleicht, wie redet Gott noch? Ich habe zuerst so ganz unspektakuläre Dinge. Frieden. Frieden. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15, steht: Da geht es eigentlich um Heiligung in dem ganzen Kapitel. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar. Und dieses Wort regiere, das muss ich mal schauen, da steht im Griechischen braboio oder so ähnlich, braboio. Dieses Wort wird ein einziges Mal im Neuen Testament verwendet. Und das ist an dieser Stelle. Der Friede Gottes regiere. Als erstes wird es übersetzt mit herrsche. Als zweites wird es übersetzt, der Friede entscheide. Der Friede sei dein Kampfrichter. So wird das übersetzt. Wenn du eine innere Auseinandersetzung hast, eine innere Fragestellung, höre, wenn du betest, auf das, was dein Herz dir sagt. Der Geist Gottes wohnt in dir. Und ich glaube, dass er uns oft lenkt durch seinen Frieden. Das, was wir dann innerlich wahrnehmen, wo ist der richtige Weg? Und ich habe Frieden darüber, da lang zu gehen, manchmal so sogar höher als alle Vernunft. Ich habe das einige Male schon erlebt in meinem Christenleben, dass ich entgegen meinem Frieden gehandelt habe und habe im Nachhinein gesagt, war falsch. Eigentlich hättest du dem folgen sollen, was an Frieden da war. Ja, der Friede. Wir hatten da, also ich möchte vielleicht auch noch, wir waren früher in einer Gemeinde in Ahaus und da gab es eine Zeit, da war Uneinigkeit. Und das lief auf eine Spaltung hin. Und unsere Familiensituation war so, dass Heike sich woanders hin orientieren wollte, gemeintlich. Sie fühlte sich dort in Aarhus nicht mehr wohl und ist nicht mehr oft mitgekommen. Und ich war so, Heike, und dann bin ich mit den Kindern alleine oft in Aarhus gewesen. Und wenn ich darüber gebetet habe und mir die Situation angeschaut habe, ich habe eine ganze Zeit gewusst, ich hatte Frieden, du musst jetzt noch hier bleiben in der Gemeinde. In dieser schwierigen Zeit darfst du nicht gehen, sondern du musst hin. Das hat mir keiner gesagt. Ich hatte einfach nur diesen Frieden. Oder als wir dann danach sind wir nach Borkos in die Gemeinde gegangen. Ja, manch einer hat uns gefragt, oh, wieso einen ganz anderen Gemeindetypus jetzt? Gott hatte zu uns geredet und sagte, wohnt im Land der Fremde, ich will euch dort segnen. Und da waren wir 6 Jahre. Und dann fing Gott an zu reden zu uns, dass wir gehen sollten, über Monate, bis wir dann tatsächlich diesen Weg gegangen sind. Aber er hatte uns nicht gesagt, wohin wir gehen sollten. Bei meiner Heike und bei mir war ganz klar, wir gehen hierhin. Da brauchten wir auch nicht drüber beten. Da war einfach Frieden. Wir gehen hier in Burgsteinfurt in die Freie Christengemeinde. Und so haben wir uns dann lenken lassen. Da war einfach, das war klar. Frieden. Ich glaube auch, dass Gott einfach so, der Geist spricht in unsere Gedanken hinein. Und da gibt es natürlich auch so Bibelworte. Im Johannes 16 sagt Jesus, der Geist Gottes verkündet uns die Wahrheit, er das Zukünftige, er leitet uns in alle Wahrheit. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und in der Bibel sehe ich das immer wieder. Da gibt es so viele Zeugnisse, wo die Männer Gottes und Frauen Gottes Gott fragten, was sollen wir tun? Sie haben sich leiten lassen. Wir beten und wir hören und er antwortet und er leitet. Und das Zeugnis ist in der Bibel immer wieder da. Ja? In Gedanken. Timo, habe ich letztens schon mal erwähnt, ich glaube, das darf ich jetzt wieder sagen, mit dem Einladungsgottesdienst. Ne? Du hast Gott gefragt, gibst du mir eine Bibelstelle für diesen Einladungsgottesdienst? Und du hast eine Bibelstelle empfangen, die voll drauf passte. Ne? Das war, dass 30, 60 und 100-fache Frucht sein würde. Ne? Ja, ich weiß nicht, was dabei jetzt rauskommt, aber ich glaube diesem Wort. Ich glaube, dass eine Saat ausgesät ist und dass diese Saat 30, 60 und 100-fache Frucht bringt, auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen. Aber es ist was ausgesät worden. So, und so hat Timo da was empfangen. Ja, oder auch andere Beispiele. Mal aus der Bibel, finde ich ganz, ganz heftig, so manchmal wie Leute einfach so die Stimme Gottes hören. Ne? In der Apostelgeschichte 8, da ist diese Geschichte von Philippus, der unterwegs ist. Und dann steht da, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Das ist die Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Gott sagte ihm, der Geist sprach zu ihm und sagte, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und später steht da, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Also ständig ist die Stimme, das Reden Gottes da und er handelt danach. Oder wir lesen das auch von Petrus, vielleicht noch eine Bibelstelle dazu. Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, Vers 19. Da ist Petrus auf dem Oberdach, auf dem Dach des Hauses und er gerät in eine Verzückung. Verzückung. Also der ist nicht ausgeflippt, weil er lag da und schlief oder ruhte. Aber er war halt verzückt. Damit ist gemeint, der Geist war außer sich, sodass die Sinne sind eigentlich abgeschaltet und er war voll mit seinem Geist auf Gott ausgerichtet. Und da steht dann im Vers 19, während aber Petrus über diese Vision nachdachte, sprach der Geist zu ihm, sieh, drei Männer suchen dich. Steh auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Und dann geht Petrus sofort los. Also ein ganz klares Reden, ich denke nicht akustisch wahrnehmbar, sondern er hat eine deutliche Stimme in seinem Herzen. So redet Gott. Manchmal ist einfach auch nur eine Erkenntnis da. Als Beispiel möchte ich da mal Apostelgeschichte 5. Da ist die Gemeinde gerade geboren, die erste Gemeinde ist da und alle teilen miteinander, was sie haben und verkaufen Häuser und Grundstücke und dann kommt der Hananias. Und der hat mit seiner Frau verabredet, wir geben nur einen Teil von unserem Erlös und sagen aber, das ist alles. So. Und Petrus kriegt das einfach vom Geist Gottes gezeigt. Der war nicht dabei. Er konnte, das hat ihm auch keiner gesagt, außer Gott eben. Petrus aber sagte, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld des Ackers unterschlagen hast? Eine Erkenntnis. Ja? Also so, diesen Dingen habe ich, das habe ich auch schon erlebt. Ich hab das damals mal in Ahaus erlebt, da war ein junger Mann, der war alkoholabhängig in der Gemeinde. Und der war eine Zeit weg und dann kam der mal wieder und in einem Gottesdienst habe ich ein Wort empfangen für den und ich wusste, das muss er jetzt wissen. So eine Erkenntnis über seinen Zustand auch, über das, was ihn ausmachte in dieser Situation. Und das war für mich eine Herausforderung, aber ich habe das dann getan und es traf voll den Nagel, ne? So, und Gott schenkt einfach, der Geist Gottes schenkt einfach Erkenntnis in bestimmten Situationen und öffnet für uns den Schleier, dass wir dann Dinge sagen können, die auf Gottes Herzen sind. Was so in diese Richtung geht mit Frieden, das möchte ich als Gewissheit bezeichnen. Oder es wird auch so im Lukas-Evangelium bezeichnet, als Jesus gerade geboren ist, im Lukas Kapitel 2. Da kommen dann Maria und Josef zum Tempel und dann begegnen ihnen zwei Leute. Einmal Hanna heißt sie, und dann der Simeon. Und der Simeon, das steht im Lukas Kapitel 2, Vers 26, ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, so steht es in der Luther-Übersetzung. In der Guten Nachricht steht, ihm war Gewissheit gegeben worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Das war ihm einfach eine Gewissheit, eine Klarheit, da war kein Zweifel. Ich weiß, ich werde, bevor ich sterbe, den Messias sehen. Das weiß ich. Und als er ihn sieht, erkennt er ihn auch sofort. Da ist das Zeugnis. Und er sagt, ich danke dir, Herr, ich preise dich, denn ich habe ihn gesehen, jetzt kann ich gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe das schon mal erlebt. Wir hatten unser Haus gerade gekauft, ein halbes Jahr, und plötzlich kam eine politische Entscheidung, dass meine Dienststelle, in der ich war, in Münster, aufgelöst werden sollte. Das war Anfang 2001. Und ich war wie vom Hocker geschlagen. Ich habe gesagt, Herr, wir haben doch dieses Haus aus deiner Hand genommen. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt arbeitsmäßig nach Düsseldorf müsste. Oder das nächste war dann in Augustdorf. Ich hätte keine Möglichkeit großartig mehr gehabt, in Münster zu arbeiten. Und ich habe gebetet und das ging eine ganze Zeit. Und ich habe mich dann noch anderweitig beworben und es ging keine Tür auf und gar nichts. Und über ein Jahr später, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschlagen, habe ich bei einer Gelegenheit eine Spruchkarte bekommen mit einem Bibelvers. Ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand, aber das hat so deutlich zu mir gesprochen, dass ich Geduld haben würde, sollte und dass ich warten sollte und dass Gott handeln würde. Und ich wusste, von da an wusste ich, Gott wird dafür sorgen, dass diese politische Entscheidung zurückgenommen wird. Es hat lange gedauert. Ich hatte solch eine Gewissheit, dass ich damals sogar in Ahaus nach vorne getreten bin und das gesagt habe. Ihr wisst, meine Situation ist so und so. Ich glaube, dass Gott zu mir gesagt hat, er wird dafür sorgen, dass diese politische Entscheidung zurückgenommen wird. Und das passierte dann Ende 2004. Da wurde diese politische Entscheidung zurückgenommen. Münster blieb und eine andere Dienststelle wurde geopfert. Ich kann nicht sagen, wie das passierte, das war einfach in meinem Herzen. Das war ganz klar. Das hat mir auch solch einen Mut und solch eine Kraft gegeben, das einfach zu sagen und zu bekennen. Und das sind alles so Zeugnisse, die dann dein Glauben unheimlich stärken, wenn du das erlebst. Ne? Träume. Jetzt kommen wir so in den Bereich, denke ich, der so ein bisschen vielleicht übernatürlicher ist. Im Joel lesen wir, dass Gott ankündigt, dass er seinen Geist auf alle Menschen ausgießen will. Und danach will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben und eure jungen Männer sollen Visionen haben. Weissagen, Träume haben, Visionen haben. Und Träume ist etwas, was sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament vorkommt. Und ich glaube, dass auch heute noch Gott häufig durch Träume spricht. Martin berichtete letzte Woche, dass seine Frau Laura heißt sie, ne? Dass sie einen Traum hatte, wie Gott sie führen würde. Und dass er das zuerst so beiseite getan hat, aber dass sich das relativ schnell dann zeigte, ja, das ist tatsächlich ein Traum, den Gott gegeben hat, der ihnen Wegweisung gegeben hat. Und wir finden so manches so über Träume in der Bibel. Und das möchte ich jetzt gerne mal so kurz anschauen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 37, Vers 5, da ist der Josef. Und Josef war einer, der träumte anscheinend häufig. Und der verstand aber auch, Träume zu deuten. Der hatte von Gott diese Gabe bekommen. Gott gebrauchte ihn, Träume zu deuten. Und er erzählt seiner Familie, seinen Brüdern und seinem Vater und ich weiß nicht, ob die Mutter dabei war, zwei Träume, die er gehabt hatte und beschreibt die. Da will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen, aber für mich ist das so ein erstes Kennzeichen dessen, wenn wir Träume von Gott bekommen, woran können wir festmachen, dass dieser Traum von Gott ist? Vielleicht kann man das nicht 100% so, aber man kann es doch eingrenzen. Ja? Diese Träume hatte Josef ganz klar in Erinnerung. Wir träumen alle. Ich weiß nicht, ich glaube, ich träume jede Nacht. Vielleicht habt ihr das auch. Ich glaube, das gehört zum Schlafen dazu. Wir wissen, irgendwas haben wir geträumt. Und manchmal wühlen uns Träume auf. Aber oft ist dann auch so dieses, wovon habe ich überhaupt geträumt? Das war irgend so ein Schade. Ne? So, und, aber die, in der Regel verschwinden Träume wieder in der Vergessenheit. Manchmal sind sie vielleicht noch präsent. Ich habe erlebt, und ich glaube, das ist so, wenn Gott uns einen Traum gibt, dann ist dieser Traum da. Dann ist der in Erinnerung. Dann ist der klar vor Augen. Wenn ich Träume gehabt habe, dann bin ich nachts wach geworden nach diesem Traum. Und ich wusste, dieser Traum hat eine Bedeutung. Und in der Regel, wenn ich sowas habe, stehe ich dann auf und schreibe mir das auf. Damit es nicht verloren geht. Möglicherweise. Aber die Erfahrung ist einfach, der Traum ist da. Das ist für mich ein erstes Kennzeichen, wenn Gott Träume schenkt. Du kannst dich daran erinnern. Möglicherweise wachst du sogar nachts auf und weißt, so da, das ist nicht nur ein alltäglicher Traum, sondern das ist eine Botschaft. Wenn wir dann weiterlesen im ersten Buch Mose, im Kapitel 41 um 40, da ist Mose, Josef im Gefängnis. Diese Geschichte mit dem Bäcker und dem Mundschenk. Er wird zugeteilt, den beiden zu dienen. Ja, das waren hohe Beamte beim Pharao und in Ungnade gefallen. Und beide haben Träume. Und sie träumten beide. Kapitel 40, Vers 5, 1. Buch Mose. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis waren, in einer Nacht jeweils einen eigenen Traum. Und der Traum eines jeden hatte seine Bedeutung, steht da. Also der Traum, Die wussten, dieser Traum ist eine Botschaft. Da war nicht nur eine Erinnerung an diesen Baum, so dass sie ihn zitieren konnten, an diesen Traum, so dass sie ihn zitieren konnten, sondern sie wussten, da ist eine Botschaft hinter. Dieser Traum hat eine Bedeutung. Da ist irgendeine Botschaft für mich, die muss ich entschlüsseln. Und als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sie sah sie, da waren sie traurig. Da fragte er die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, warum seid ihr denn heute so traurig? Sie antworteten ihm, wir haben geträumt und wir haben niemanden, der es uns auslegt. Da ist eine Bedeutung dieses Traums, das wissen wir, aber wir verstehen ihn nicht. Wir brauchen jemanden, der uns das sagen kann, was denn der Inhalt, die Botschaft dieses Traumes ist. Oft, ich glaube, das ist so. Ich erinnere mich, wir waren mal im Hauskreis und da hat jemand von einem Traum erzählt, den er eine ganze Zeit schon vorher gehabt hatte. Und er konnte diesen Traum sagen. Aber er hatte noch keine Auslegung. Und dann haben wir dafür gebetet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es dann weiterging, aber so da war auch dieses Bewusstsein, ja, da steckt eigentlich mehr hinter, aber ich habe es noch nicht. Da ist eine Auslegung nötig. Und dann sagt der Josef sagte zu ihnen, auslegen steht nur Gott zu. Doch erzählt es mir. Also, ein Traum von Gott hat eine Botschaft. Gott hat ein Interesse, dass wir ihn verstehen, auch wenn der Traum dann vielleicht diese Botschaft verschlüsselt. Ich weiß nicht, warum Gott das so macht, aber es bedarf einer Auslegung. Und entweder bete ich dafür und sage, Herr, schenk mir diese Auslegung, oder ich suche mir Rat und lasse mir von Gott zeigen, wer könnte mir da weiterhelfen und diesen Traum auslegen. Hier an dieser Stelle ist es Josef, den Gott dahingestellt hat, dass er diesen Traum auslegt. Ja, das Gleiche erleben wir dann, wenn die Geschichte weitergeht mit dem Pharao. Ja, diese Träume von den sieben Ähren und den sieben fetten und mageren Kühen und so. Und auch da ist Josef wieder derjenige, der auslegt. Wo steht's? Gott wird doch dem Pharao Gutes verkünden. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Das sagt Josef zum Pharao. Gott sagt dir etwas durch diesen Traum. Also Träume haben eine Bedeutung, wenn sie von Gott sind. Wir können uns daran erinnern. Wir wissen, dass es eine Botschaft ist, die uns möglicherweise aufwühlt. Und wenn es nicht klar ist, dann bedarf es einer Auslegung. Und da würde ich immer sagen, dann sucht euch Hilfe und betet darum, dass Gott einfach die Auslegung auch schenkt. Ja. Ich habe mal einen Traum gehabt, damals auch in dieser Situation, die ich gerade schon von unserer ehemaligen Gemeinde in Aarhus geschildert habe, als dieser Streit so hoch kochte, habe ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag geträumt. Ich sah den Gottesdienstraum, ich sah die Bühne und dann sah ich links und rechts ein Banner, also so eine große Flagge, so an so wie so ein Wimpel hing das runter. Auf dem einen stand Einheit und auf dem anderen stand Frieden. Und ich wusste, das ist jetzt ganz wichtig. Und dann bin ich extra frühzeitig nach Aarhus gefahren, weil ich wusste, unsere ehemalige Pastorin, die war dann schon frühzeitig da. Und dann konnte ich ihr das sagen. Und dann bin ich hin, war ganz aufgeregt. Ich habe geträumt. Und das. Und was hat sie gemacht mit diesem Traum? Sie hat den nicht weggetan, sondern hat sofort zu mir gesagt, nimm dir zwei Flipcharts, stell die links und rechts bei der Bühne auf und schreibe drauf Einheit und Frieden. Und dann haben wir noch zusammen dafür gebetet. Das haben wir getan. Es hat aber nicht zu einer Veränderung in der Gemeinde geführt. Aber die Botschaft, die da war, die haben wir so von Gott empfangen und haben auch danach gehandelt. Es hat leider nicht die Herzen mancher Geschwister verändert. Ja. Aber trotzdem. Genau. Ja, Visionen und Geschichten. Das heißt, wenn dann so, das sind so für mich so Tagträume, Da gibt es viele Beispiele, gerade im Daniel lesen wir Hesekiel, wir lesen aber auch in der Apostelgeschichte davon, so das, was ich gerade schon von dem Petrus hatte, wo ihm Gott dann zeigt, in dieser Verzückung auch, ne, dann kriegt er so ein Tuch mit allen möglichen Tieren drin und essbaren Dingen, die eigentlich als unrein galten. Und Gott sagt zu ihm, was ich rein mache, das erkläre du nicht für unrein, ist. So, das sind so Beispiele für Visionen. Da habe ich selber so noch kein Zeugnis für mich, so, was ich jetzt wohl wirklich sagen würde, das ist eine Vision gewesen, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber auf diese Art und Weise, auch das ist, denke ich, ein Weg, den heute Gott noch gebraucht. Und auch das möchte ich deswegen erwähnen. Ja. Damit möchte ich jetzt eigentlich so zum Schluss kommen. Wichtig dabei ist, um das abzurunden, ich muss ein Interesse haben, Gott zu hören. Ich muss glauben können, dass er zu mir redet. So wie David das sagt, dass er antwortet. Und wenn dann eine Unsicherheit ist, dann darf ich mich stärken lassen durch Gott selbst und auch durch Geschwister, dass ich den Glauben habe, das zu ergreifen. Botschaften Gottes erweisen sich dadurch als seine Botschaften, dass das, was er sagt, tatsächlich in die Existenz kommt. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, so wie wir das bei Samuel gesehen haben, so Gott sprach zu ihm, als der Tag zu Ende war, als er zur Ruhe kam. Gott sprach zu ihm, weil er Nähe zu ihm hatte. Und das sind für mich so ganz wichtige Dinge auch, die mir das leichter machen, Gottes Stimme zu hören. Ablenkung meiden, Stille suchen, Gottes Nähe suchen. Und nicht zu guter Letzt, Jesaja 59, Verse 1 und 2, wenn der Herr davon spricht, dass uns die Sünde von Gott trennt. Ja, der Geist betrübt ist und sich zurückzieht. Wenn wir bewusst in Sünde leben, dann wird es, denke ich, schwieriger, Gottes Stimme zu hören. Vater, und ich danke dir, dass du ein redender Gott bist, dass du uns einlädst, deine Stimme zu hören, damit wir leben können, dass du uns einlädst, an deiner Hand zu gehen, uns leiten zu lassen durch deinen Geist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wie deine Schafe sind und dass wir deine Stimme hören können. Und ich bete, Herr, dass du jeden von uns segnest, dass du jedem von uns nahe kommst, dass du jedem von uns zusprichst, dass du jeden von uns ansprichst, dass jeder von uns deine Stimme vernehmen kann. Herr, und ich bete, dass Unsicherheiten sich auflösen und dass wir Sicherheit gewinnen, Vater. Jeder Einzelne für sich, auf ganz persönliche Art und Weise. Vater, ziehe uns in diese Beziehung hinein zu dir, Herr. Lass uns fest werden in unserem Schritt und in unserem Glauben, dass du zu uns redest, Herr, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Stimme hören können. Halleluja, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.